Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther einen schönen Freitagmorgen. Die evangelische Kirche hat erstmals einen schwulen Pfarrer rehabilitiert, der von der NS-Justiz verurteilt worden war. Gleich unser erstes Thema in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dann hören wir, wie man koscher durch Krisen kommt, und wir erinnern an die Bluesmessen in der DDR. Schön, dass Sie dabei sind. Paragraph 175. Das ist einer der bekanntesten Paragraphen der deutschen Rechtsgeschichte. Er richtete sich gegen Schwule. Über 100 Jahre lang in verschiedenen politischen Systemen wurden Männer für Sex mit Männern verurteilt. Und zwar bis 1994. Die Nazis haben den Paragraphen verschärft, damals als sie an der Macht waren. Und sie haben ihn auch tausendfach angewendet. Auch Pfarrer wurden damals verurteilt. Wie viele genau, das weiß man nicht, denn die Kirchen haben lange nicht danach gefragt. Jetzt, in dieser Woche, hat erstmals eine evangelische Kirche einen Pfarrer rehabilitiert, der von der NS-Justiz verurteilt worden war, eben nach Paragraph 175. Aus Berlin berichtet Thomas Klatt.
Wir erklären öffentlich als Kirche das Unrecht, das wir mitgemacht haben, dem wir schuldig geworden sind. Wir erklären öffentlich dieses Unrecht und unsere Schuld daran für das Mitgehen bei der Verurteilung von Friedrich Klein nach dem damaligen Nazi-Paragraphen 175, nach dem Paragraphen, der vor 85 Jahren durch die Nationalsozialisten verschärft worden ist.
Erklärt der Berliner Bischof Christian Stäblein nicht nur im Gedenkgottesdienst, sondern unmittelbar vorher gegenüber Pressevertretern in der Emanuelkirche Berlin-Prenzlauer Berg. Hier war Friedrich Klein seit 1935 Pfarrer. Obwohl NSDAP-Mitglied, setzte er sich mehr und mehr für die bekennende Kirche ein. Im Juni 1941 wurde Klein zum Militärdienst nach Potsdam eingezogen. Auf dem täglichen Weg dorthin lernte er den Offiziersanwärter Karl-Heinz Scheuermann kennen. Der war damals 19 Jahre alt, also vor dem Gesetz noch minderjährig. Es kam mehrfach zu sexuellen Handlungen in Kleins Pfarrwohnung. Laut Klein einvernehmlich, laut Scheuermann unter erheblichem Alkoholeinfluss. So die Gerichtsakten. Der Theologe Holger Schnell hat im Auftrag der Landeskirche versucht, den Fall zu rekonstruieren. So viel scheint sicher, der minderjährige Scheuermann stand in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Pfarrer, denn das wäre selbst nach heutigem Strafrecht justiziabel.
Nein, ganz sicherlich nicht, das kann man ausschließen. Es gab kein dienstliches Abhängigkeitsverhältnis. Der Karl-Heinz Scheuermann war kein Schutzbefohlener von Friedrich Klein. Klein wurde ja auch nicht als Pfarrer angeklagt, das darf man nicht vergessen. Er war zu der Zeit Militärangehöriger und er wurde als Soldat von einem Militärgericht angeklagt. Scheuermann war auch Soldat, aber beide haben in unterschiedlichen Einheiten gedient, hatten also kein dienstliches Verhältnis. Wäre er zu diesem Zeitpunkt nicht Militärangehöriger gewesen, sondern hätte diese Taten als Pfarrer begangen, die ihm zur Last gelegt wurden, dann wäre er vor ein ziviles Gericht gekommen.
Zu dem Prozess vor einem Militärgericht kam es, weil die beiden Männer denunziert wurden. Klein wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt. Die Kirche folgte der NS-Justiz. Im Februar 1943 beschloss das evangelische Konsistorium der Mark Brandenburg mit Schreiben an Pfarrer Klein, Zitat: Sie haben den Anspruch auf sämtliche Dienstbezüge und auf Versorgung sowie die Befugnis, die Amtsbezeichnung zu führen und die Rechte des geistlichen Standes verloren. 77 Jahre später erst hat die Landeskirche nun ihren ehemaligen Amtsbruder rehabilitiert, Bischof Christian Stäblein.
Weil es eine öffentliche Erklärung ist auf einem Themenfeld, in dem die Kirche lange, lange die Diskriminierung mitgemacht hat, nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch noch lange in den Jahrzehnten danach. Es ist das Feld der gleichgeschlechtlichen Liebe, die so lange auch von uns als Kirchen diskriminiert worden ist.
Zwischen 1933 bis 1945 wurden rund 50.000 Urteile nach dem homosexuellen Paragraphen 175 gesprochen. Rund 15.000 Verurteilte landeten in Lagern. Tausende starben, schätzt Marion Gardey, Beauftragte für Erinnerungskultur in der Berliner Landeskirche. In der ganzen EKD ist ihre Kirche nun die erste, die einen nach Paragraph 175 verurteilten Pfarrer rehabilitiert.
Danach wurde bisher auch anderswo keine Rehabilitation durchgeführt. Es wurde keine bloße Entschuldigung gewünscht, sondern eine echte Umkehr.
Das hat mich auch verwundert und ich habe auch gedacht, dass diese Themen eigentlich durch sind inzwischen. Ich weiß aber mittlerweile durch die Vorbereitung, dass es offensichtlich innerhalb der Kirchen teilweise noch Widerstände dagegen gibt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, bis heute.
Ergänzt Holger Schnell, der die Archive durchforstet hat. Nach mehreren Gefängnisaufenthalten kam Pfarrer Klein in ein Strafbataillon an die Ostfront. Hier verliert sich 1944 seine Spur. 1975 wurde Friedrich Klein offiziell für tot erklärt. Soweit der historische Fall. Nur, wie würde die Kirche heute damit umgehen, wenn ein Pfarrer Sex mit einem Minderjährigen hat?
Ich würde mich jetzt an dieser Stelle nicht sozusagen auf die Nazi-Rechtssystematik an der Stelle stützen, sondern sehr eindeutig sagen, das ist ein aus unserer Sicht Volljähriger gewesen. Ich würde mich bei dieser Frage sozusagen auf das Lebensalter und jetzt nicht auf die Rechtskonstruktion der Zeit des Nationalsozialismus stützen. Insofern stellt sich die Frage dann so im Blick auf den historischen Fall nicht.
Sagt Bischof Stäblein und ergänzt, dass sich im Fall des Pfarrers Friedrich Klein zwei Themen treffen, die man trennen sollte.
Das eine, die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Liebe. Und das andere Thema, das uns in den letzten Jahren enorm beschäftigt, der Missbrauch in der evangelischen und der katholischen Kirche. Selbstverständlich ist das Missbrauchsthema eines, das uns besonders auf der Seele liegt und wo wir besonders auch um Aufklärung ringen. Es ist ganz wichtig, diese beiden Themen im Blick zu haben, sie an dieser Stelle nicht zu vermischen.
Die Konsequenzen für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Es soll nach weiteren Fällen geforscht werden und es soll erstmals eine eigene Anlaufstelle für Homosexuelle geschaffen werden, die sich von der Kirche diskriminiert und benachteiligt fühlen.
Zum ersten Mal hat eine deutsche Kirche einen Pfarrer rehabilitiert, der von der NS-Justiz nach Paragraph 175 verurteilt wurde. Ein komplexes Thema, aufgearbeitet von Thomas Klatt. Den Beitrag finden Sie nach der Sendung auch online auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App.
Thank you.
Michael Wulliger ist Journalist, Jude und nicht religiös. Trotzdem fragt er, wie kommen wir koscher durch Krisen? So heißt das neue Buch von Michael Wulliger, zusammengestellt aus Kolumnen, die in der Jüdischen Allgemeinen erschienen sind. Es geht vor allem um das Verhältnis, das oft kritikwürdige Verhältnis, aus Wulligers Sicht der Deutschen zu Judentum und Israel. Marie Wildermann hat den Autor getroffen.
Mit Witz, Spott und analytischem Scharfsinn entlarvt Wulliger die Selbstgerechtigkeit und Besserwisserei bei vielen nichtjüdischen Deutschen, wenn es um Juden, Israel und den Nahostkonflikt geht und um den ganz normalen Antisemitismus in Politik, Medien, Kultur. Aber am meisten nervt ihn, dass die Deutschen, politisch ganz unkorrekt, schert er alle über einen Kamm, bei jeder Gelegenheit Israel kritisieren. Eine Art Besessenheit, Manie.
Verbunden mit der Manie ist der Drang, das unbedingt den Juden, wenn man einem auch begegnet, aufs Butterbrot zu schmieren.
Selbst beim 30-jährigen Jubiläum der Maueröffnung durfte Israel-Kritik nicht fehlen, schreibt Wulliger in einer Kolumne. Bei der Show vor dem Berliner Brandenburger Tor gab es auf einer großen Leinwand eine Videoinstallation, die Wolke der Wünsche. Einer dieser Wünsche? Schluss mit der Besatzung, stand dort in großen Lettern. Auf Hebräisch.
Sozusagen ein besonderer Gruß aus Berlin in die Partnerstadt Tel Aviv. Freunde, wir haben euch auch heute im Auge. Nun hat die Lage im Westjordanland nichts mit dem Mauerfall zu tun und umgekehrt. Von dem einen auf das andere zu kommen, ist das Symptom einer psychischen Störung.
Schreibt Wulliger in seiner Kolumne und attestiert eine Art Psychopathologie deutscher Nahostfriedensfreunde. Und dann sind da noch die Schieflagen in den derzeitigen Feuilleton-Debatten, etwa beim postkolonialen Diskurs. Da werden die Juden dann schon mal von der People of Color-Fraktion vereinnahmt. Aber, fragt Wulliger, welche Farbe haben Juden? Weil Juden von der deutschen Mehrheitsgesellschaft diskriminiert werden, so die Logik der People of Color, also der Nicht-Weißen, sitzen sie mit anderen Minderheiten im selben Boot, ob sie wollen oder nicht.
Ich für meinen Teil möchte lieber nicht. Zumindest nicht so lange, bis sicher ist, dass sich die neue Allianz bei allen anderen Bootsinsassen herumgesprochen hat. Mindestens so groß wie das Risiko, als Jude von Biodeutschen antisemitisch angegangen zu werden, ist nämlich die Gefahr, von People of Color aus dem mediterran-arabischen Kulturkreis als Yahudi eins auf die Nase zu kriegen.
Allergisch reagiert Wulliger auch darauf, dass immer mehr Ämter mit immer neuen Antisemitismusbeauftragten installiert werden. Statt durchzugreifen bei antisemitischem Mobbing in Schulen und bei Gewalt gegen Juden auf offener Straße, Sonntagsreden, leere Worthülsen, Symbolpolitik. Großartig auch Wulligers Kolumne über die AfD. Die AfD erinnere ihn an die Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre, in der er aufgewachsen sei. Als die Italiener noch Spaghettis hießen, die Soldaten der Wehrmacht nur ihre Arbeit gemacht hätten und vom Holocaust niemand etwas gewusst habe. Was heute die AfD repräsentiere, sei damals Mainstream gewesen. Auf die Frage, ob er gläubig sei, sagt Michael Wulliger:
Überhaupt nicht. Ob es Gott gibt oder nicht, weiß ich nicht, ist auch nicht mein Problem. Ich gehe einmal im Jahr, nämlich zu Yom Kippur in die Synagoge. Das ist mir auch ein Bedürfnis, das hat auch was mit Respekt vor den Traditionen zu tun. Nein, gläubig bin ich nicht und insofern ziemlich repräsentativ für die große Masse der Juden.
Und natürlich, wen wundert's, verschont er auch Rabbiner nicht mit Kritik, ebenso wenig die jüdische Community. Die Beziehung der Diaspora-Juden zu Israel sei eine bequeme Fernbeziehung.
Ja, wir zittern mit, wenn Hamas-Raketen in Sderot und Aschkelon einschlagen. Aber wir zittern in Berlin, Frankfurt oder Düsseldorf. Da ist gut zittern. Mit dem Hintern sitzen wir auf unseren sicheren deutschen Sofas. Doch wir wissen, dass Israel unsere Lebensversicherung für den Fall ist, dass der Judenhass hierzulande wieder lebensgefährlich werden könnte.
Seit Halle ist klar, erstens, das physische Leben von Juden in Deutschland ist gefährdet. Zweitens, auf den Staat ist nur begrenzt Verlass. Was in Halle ein Massaker verhindert hat, war nicht die Polizei, sondern eine stabile Tür. In anderen Worten, unsere Sicherheit ist wahrscheinlich bei der Schreinerinnung besser aufgehoben als bei den Sicherheitsbehörden.
Michael Wulliger im Beitrag von Marie Wildermann. Wulligers neues Buch Koscher durch die Krisen ist bei Hendrich und Hendrich erschienen. 170 Seiten, 15 Euro. In diesem Herbst jährt sich die deutsche Einheit zum 30. Mal. Teil der Protestkultur in den letzten Jahren der DDR waren auch die Bluesmessen, also amerikanische Musik in ostdeutschen Kirchen. Die Kirchen waren damals erstmal skeptisch gegenüber diesem Format, dann freuten sie sich aber doch über das volle Haus, die vollen Gotteshäuser. Jede Menge junge Leute kamen und die Stasi war natürlich auch dabei. Der Pfarrer, der das Ganze als erster möglich machte, war Rainer Eppelmann. Später wurde er auch bekannt als Bürgerrechtler und als Politiker. Anna-Marie Goretzky schaut zurück auf diese Bluesmessen und ihr Beitrag beginnt mit Rainer Eppelmann und seiner Berliner Schnauze.
Alles das, was ich gemacht habe, habe ich ja nicht gemacht, weil ich mal Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland werden wollte, sondern weil ich für mich selber und meine Kinder eine andere DDR wollte. Ich habe ja nicht mal an deutsche Einheit gedacht, weil ich das für verantwortungslos gehalten hätte.
Rainer Eppelmann machte sich vor allem mit den Bluesmessen einen Namen. Die erste Bluesmesse fand im Juni 1979 statt. Der Musiker Günther Holly Hohlwas war auf Eppelmann zugekommen. Hohlwas, langhaarig, bärtig, mit Jeans und Weste, hatte eine Bitte. Eppelmann möge die Berliner Samariterkirche für Blueskonzerte öffnen, die Hohlwas in der DDR nicht geben konnte, weil Musik nordamerikanischen Ursprungs als unerwünscht galt.
Rainer Eppelmann war damals Kreisjugendpfarrer. Ihn lockte Hohlwas Versprechen, ihm die Kirche voll zu machen.
Und darum habe ich ihm den Vorschlag gemacht, ich kann Ihnen, was ein Konzert angeht, nicht helfen. Wenn Sie sich aber vorstellen können, dass Sie in einem Gottesdienst, den ich inhaltlich gestalte, Sie dazu Bluesmusik spielen, dann können wir ein Partner werden. Und daraus entstanden dann die Bluesmessen.
Eppelmann sah das Risiko. Er wollte die Verantwortung für die Bluesmessen nicht alleine tragen. Und so holte er sich Unterstützung von einem jungen Pfarrer einer Nachbargemeinde.
Da sind wir in die Kirche reingegangen. Und unser erster Eindruck war ein leichter Schock. In der Kirche standen 150 drin, das war schon deutlich mehr als die Zahl eines normalen Sonntagsgottesdienstes in der Gemeinde, wenn es nicht Weihnachten oder Konfirmation war. Und die sahen alle aus wie Holly.
Junge Menschen, die für den Blues kamen. Die wenigsten von ihnen, mutmaßt Eppelmann, hatten vorher schon mal eine Kirche von innen gesehen. Anfänglich hatte die Veranstaltung keine explizite politische Botschaft. Das sollte sich aber schnell ändern. Er und sein Kollege, erinnert sich Eppelmann, haben dann die Texte zwischen den Musikeinlagen konzipiert.
Mit kleinen Spielszenen aus dem Leben stellten wir das dar und sprachen das laut aus, was viele dachten, aber im Normalfall niemals sagen würden, weil sie sich selber nicht in Gefahr bringen wollten. Was dazu geführt hat, wenn die den Satz hörten oder eine Aussage oder eine Kritik, dann haben die wild Beifall geklatscht.
Zunächst reagierte die evangelische Kirche positiv auf die Bluesmessen, wohl auch wegen des offensichtlichen Erfolgs der neuen Veranstaltungsreihe.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch einen Bluesgottesdienst zu feiern. Und ich möchte euch grüßen mit der Losung und dem Lehrtext für den heutigen Tag, die von der Herrnhuter Brüdergemeinde herausgegeben werden. Beides hat zufälligerweise etwas mit dem Thema dieses Gottesdienstes zu tun. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Haltet Frieden untereinander.
Mit den von Messe zu Messe steigenden Teilnehmerzahlen und der mal mehr oder mal weniger versteckten Systemkritik der Lesungen mehrten sich aber auch die skeptischen Stimmen. Eppelmann verteidigte das Konzept, auch wegen der Missionsidee.
Wenn die aber in einer Phase ihres Lebens feststellen, Kirche waren die Einzigen, die mir ein Stück Luft zum Atmen gegeben haben, die mir ein Stück Freiheit gezeigt haben, die mich ein Stück weit das haben machen lassen, was ich gerne mache und nicht bloß das, was der FDJ-Sekretär wollte, dann haben wir mindestens aufgeschlossene Gesprächspartner.
Aus der ganzen DDR reisten Jugendliche an. Wegen des großen Andrangs veranstalteten Eppelmann und Co. die Bluesmessen bald auch in anderen Berliner Kirchen. Mehrere tausend Menschen kamen zu einzelnen Messen.
War rammelvoll, war wirklich rammelvoll. Auch die Ränge waren oft voll und die Emporen. Und manchmal hat man die dann aber nicht mehr raufgelassen, aus Sicherheitsgründen, weil die Dränge sich da...
Dirk Molt betritt den Hauptraum der Friedrichshainer Samariterkirche. Er ist Historiker und Autor des Buches »Zwischen Hass und Hoffnung – Die Bluesmessen 1979 bis 1986«. Dirk Molt nahm seit Sommer 1980 regelmäßig an den musikalischen Alternativveranstaltungen teil.
Er gibt eine Ansprache von Bernd Schröder wieder. Der war damals Diakon in der Samariterkirche.
Bei einer der ersten Bluesmessen hat er gesagt, stellt euch mal vor, ihr wäret jetzt gar nicht hier, sondern ihr wäret in Amerika, in den Südstaaten. Ihr wärt nicht hier und müsstet auf den Baumwollfeldern arbeiten, wie Sklaven. Ganz furchtbar. Und ihr seht hinten, ganz hinten die Züge nach dem Norden fahren. Und das weckte ganz viele Assoziationen für junge Leute in der DDR. Also die Arbeitspflicht, die bestand. Und dann die Vorstellung, ja, mit dem Zug in die Freiheit. Das ist dann so wie Westen ein bisschen. Und dann ging es eben weiter, haben sie gesagt, in dieser Situation ist der Blues entstanden. Und der Blues ist eben doppeldeutig, was die Texte anbelangt. Und wir lassen uns jetzt mal von dem Blues inspirieren. Und dann setzte die Musik ein. Und die jungen Leute fühlten sich als Teil einer universellen Freiheitsbewegung. Und das war der Knaller eigentlich.
Die DDR-Jugend als Sklaven. Anspielungen dieser Art fasste das Regime als Provokation auf. Auch die Stasi saß bald auf den Kirchenbänken und bespitzelte die Veranstaltungen.
Dass so viele gekommen sind, darauf haben wir uns vorbereitet. Ich möchte ganz besonders die Leute begrüßen, die heute in Dienstlichen hier sind.
In den Kirchenräumen hörten Jugendliche wie Dirk Molt Dinge, die sie sonst nicht zu hören kriegten.
Dieser Anspruch aufzubauen, zu ermutigen, zu sagen, lasst euch nicht unterbuttern, ihr habt Rechte. Ihr könnt freie Menschen sein. Freiheit ist ja nicht nur das, was man gegeben kriegt, sondern was man ausnutzt. Nutzt die Freiräume, die ihr habt und so. Und das war enorm wichtig. Und da ging es wirklich nicht um den lieben Gott, sondern es ging darum, Jugendliche zu bestärken.
Sagt der Historiker und Zeitzeuge Dirk Molt über die Bluesmessen, ein Teil der Protestkultur in der DDR. Das war ein Beitrag von Anna-Marie Goretzky. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier die Lebenszeit. Da geht es um die Frage, soll es ein volles Stimmrecht schon ab 16 Jahren geben? Muss also das Wahlalter gesenkt werden? Wenn Sie dazu eine Meinung haben, können Sie gerne anrufen unter Telefon 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag für heute und für diese Woche. Redakteur war Andreas Mein. Mein Name ist Christian Röther. Danke für Ihr Interesse.